Also, wir lesen heute aus der Offenbarung 2, Vers 12 und folgende. Ja, Wünsche werden sofort erfüllt, oder? Der Brief an die Gemeinde in Pergamon, das ist eins von den 7 Sendschreiben aus der Offenbarung. Ich lese es vor aus der Zürcher Übersetzung, aus der Revidierten. Und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe, so spricht der, das zweischneidige Schwert führt, das scharfe. Ich weiß, wo du wohnst, da, wo der Thron des Satans steht. Du hältst an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch nicht in den Tagen des Antipas, meines treuen Zeugen, der bei euch getötet worden ist, da, wo der Satan wohnt. Weniges nur habe ich dir vorzuwerfen, du duldest Leute bei dir, die sich an die Lehre des Bileam halten. Der lehrte den Balak, den Israeliten, einen Stolperstein in den Weg zu legen. Fleisch sollten sie essen, das den Göttern geweiht war, und sich der Unzucht hingeben. Ebenso duldest auch du Leute bei dir, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten. Kehre um, sonst komme ich bald zu dir und ich werde Krieg führen gegen sie mit dem Schwert meines Mundes. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer den Sieg erringt, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben. Und einen weißen Stein werde ich ihm geben, und auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt. Also die Offenbarung fängt an, nach einer Einführung mit diesen Schreiben an 7 verschiedene Gemeinden. Die Gemeinde, die hat es wirklich gegeben, ob schon das Offenbarungsbuch ein prophetisches Buch ist. Ein neutestamentliches prophetisches Buch ist, ist es nicht einfach irgendeine Fantasie nehmen, sondern es sind Gemeinden, die es effektiv gibt. Ich zeige euch das da schnell. Alle 7 Gemeinden befinden sich in dem sogenannten Kleinasien. Das ist die heutige Türkei. Und man sieht da auf dem Bild, Pergamon ist also hier. Und die anderen 6 Orte, die angeschrieben sind, sind also alle in dieser Gegend. Das sind übrigens alles Gemeinden, oder die meisten von denen, wo der Paulus auf seiner Missionsreise gegründet hat. Das ist ja das Gebiet, das er mehrfach bereist hat. Jetzt Pergamon ist eben, wie gesagt, hier oben. Das war Provinzhauptstadt gewesen. Und sie ist nicht am Meer, sie ist ein bisschen im Landesinneren, ist auf einer Anhöhe, auf einer Festung. Der Begriff, der Name Pergamon heisst doch Festung oder befestigter Turm. In Pergamon ist auch das sogenannte Pergament erfunden worden. Darum heisst es auch so. Das ist so eine kleine Episode, und früher hat man ja vor allem auf Papyrus geschrieben zu dieser Zeit. Das war eine Art ein Blatt gewesen, Papyrus, also von einem Pflanzenblatt, das man verwoben hat, irgendwie behandelt, ich weiß es wenig genau. Aber es war nicht so beständig gewesen. Und in Pergamon hat es eine der grössten Bibliotheken gehabt, es war also eine kulturelle, wichtige Stadt gewesen. Und sie haben dort das Pergament erfunden, das sind Hüte gewesen, also Tierhüte, wo man nachher draufgeschrieben hat, auch behandelt natürlich, wo wesentlich länger und besser haltbar ist als Papyrus, der nach ein paar Jahren die Augen verfledert ist. Dank diesen Pergamenten haben wir auch ganz häufig biblische Überlieferungen auch noch erhalten, weil das Papyrus ist meistens zerkeilt. Also das ganz kurz ein bisschen so zum Hintergrund von diesem Ort. Jesus redet selber zu diesen Gemeinden, zu diesen 7 Gemeinden, und stellt sich immer wieder als den Sohn von Gott vor in einer speziellen, in einer bestimmten Eigenschaft. Und hier stellt er sich vor als derjenige, der das zweischneidige Schwert in der Hand hat, das scharfe. Das hat mich noch so speziell gedacht, die Betonung. Es ist nicht irgendein Schwert, es ist ein zweischneidiges Schwert, also das heisst, das, was auf beiden Seiten holt, und ein scharfes Schwert, das trennt. Jetzt, wir wissen aus anderen Bibelstellen, dass das zweischneidige Schwert nicht ein mechanisches Schwert ist, nicht eins, das man im Schloss Thun schauen kann, wie sie sich früher geringer haben damit abgehauen, sondern es ist ein geistliches Schwert. Jesus sagt, das Wort von Gott ist ein Schwert. Im Epheserbrief, wo es um die Waffenrüstung geht, oder? Das kennen Sie vermutlich. Jetzt klingt es noch komischer. Ja. Also ein geistliches Schwert, und dort in im Epheserbrief heisst es, dass es eben Geist und Seele trennt, Mark und Bein trennt. Also es ist ein Schwert, das aus dem Mund von Gott auskommt, das sein Wort ist, wo trennt, was menschlich ist, was göttlich ist, wo wie das Zeug offenbar macht, wo eigentlich nicht ins Reich von Gott gehört. So stellt sich Christus hier der Gemeinde vor. So spricht der, der das zweischneidige Schwert führt, das scharfe. Ich weiß, wo du wohnst, da, wo der Thron des Satans steht. Du hältst an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch nicht in den Tagen des Antipas, meines treuen Zeugen, der bei euch getötet worden ist, wo der Satan wohnt. Das ist jetzt die herausforderndste Stelle da. Da brauchen wir jetzt schnell ein bisschen Zeit, um zu erklären, um was geht's hier überhaupt. Was ist mit dem Thron vom Satan gemeint? Wer ist der Antipas? Warum ist der tot worden? Was bedeutet das? Ich habe da in verschiedensten Auslegungen nachgeforscht und habe eigentlich keine wirklich befriedigenden Lösungen gefunden. Also einerseits hat es in Pergamon, im historischen Pergamon, einen Zeus-Tempel gegeben. Es gibt Ausleger, die davon ausgehen, dass der Zeus-Tempel eine Anspielung sein auf den Thron von Satan. Allerdings, wenn man bedenkt, zu der Zeit, wo das geschrieben worden ist, im ersten Jahrhundert nach Christus, ist der ganz griechische Götterkult eigentlich schon mehr oder weniger passé gewesen, ist höchstens noch ein Museums, hat noch Museumswert gehabt, dass man jetzt das als Bedrohung oder als Thron von Satan könnte bezeichnen, ist eher unwahrscheinlich, ob schon in Pergamon so einen Zeus-Tempel noch gehabt. Aber eben, das ist mehr so eine, vielleicht eine Touristenattraktion gewesen, aber viel mehr nicht. Ein zweites, was es hatte, und da ist Pergamon noch sehr bekannt und berühmt gewesen. Pergamon ist eine Kultstätte gewesen, wo die Göttin oder der Gott Aesculap verehrt ist worden. Das ist der Gott der Heilkunde. Und den hat man dort verehrt in Pergamon, dass sie also, das ist so wie das Lourdes von damals gewesen, dass sie die Kranken herpilgert und haben sie dort ihre Wunder erlebt und sie da von den Priestern, von den Aesculap-Priestern betreut worden, zum Teil aber auch von richtigen Ärzten. Das ist eine Mischung gewesen aus beidem, aus spirituellem und aus medizinischem, also ganzheitlich, also total im Trend, was die da hatten. Und die Leute sind natürlich wie heute hier in Strömen dorthin pilgert. Hast du das Video schon geschaut vom Lütz? Das ist genau das. Der Gesundheitswahn. Ja, da habe ich einen Link geschickt. Ein herrlicher Referat über den Gesundheitswahn. Also, das hat es damals auch schon gegeben. Ist nichts Neues. Aber auch da, man hat festgestellt, eben, die Christen haben das eigentlich nicht als Bedrohung empfunden oder jetzt als etwas, wo man jetzt sagen müsste, du bist jetzt der Thron von Satan. Es ist eher, mit einer gewissen Mitleid betrachtet worden, dass die armen Leute so viel Geld ausgeben für den Kabis, oder? Also die Erklärung scheint nicht so ganz zu verhauen. Und nachher ist noch ein dritter Aspekt aufgeführt worden. Der Kaiserkult, also das ganze Römische Reich. Wir sehen es auch hier auf dem Bild. Da ist ein grosser Teil von dem Römischen Reich ist abgebildet. Also das ist ja damals praktisch der ganze Mittelmeerraum hat zum Römischen Reich gehört, bis weit rauf in Europa. Israel und all das hat ja zum Römischen Reich gehört. Und weil sie natürlich Probleme hatten, so ein riesiges Reich irgendwo in einer Einheit zu behalten, ist der Kaiserkult noch so ein dankbares Instrument gewesen, für doch irgendwo das Ganze noch ein bisschen zusammenzubehalten, weil der römische Staat ist bei aller Weltlichkeit, die er hatte, doch auch sehr ein liberaler Staat gewesen, der ihren Bürgern sehr viele Freiheiten gelassen hat. Es war im Römischen Reich absolut erlaubt gewesen, jegliche erdenkliche Religion zu leben. Es hat also Religionsfreiheit geherrscht. Das Römische Reich ist ein modernes Gebilde gewesen für heutige Verhältnisse. Aber es hat natürlich durch das auch Tendenz gehabt, dass es natürlich auch sehr viele unterschiedliche eben Strömungen drin hatte. Und darum auch Gefahr war, dass es auseinanderbrechen kann. Und darum war der Kaiserkult natürlich etwas gewesen, das dann gleich noch das ganze Römische Reich hat zusammenbehalten sollen. Also, dass man den Kaiser wie fast einen Gott verehrt hat, wie aus gewisses Gelübde hat müssen ablegen. Wir glauben an unseren Kaiser, das ist wie unser Herr. Und jetzt gibt es Ausleger, die denken, ja, das könnte ja sein, dass der Kaiserkult so dominant war in diesem Pergamon. Leuchtet mir persönlich eigentlich gar nicht ein, weil der Kaiser war ja in Rom und hat dort seinen Thron gehabt und nicht in Pergamon. Pergamon ist ja relativ... Ja, nicht gerade unbedeutend, aber doch einfach eine Provinzhauptstadt gewesen und nicht irgendwo ein Zentrum vom Kaiserkult oder so. Und abgesehen davon ist es in dem Kaiserkult vor allem um Politisches gegangen, das hat eigentlich nie eine religiöse Dimension in dieser Art gehabt. Also wir merken, das Fazit ist, all die äußeren Erklärungen führen letztendlich nicht zur Lösung, was jetzt der Thron von Satan ist. Und das Zweite ist auch noch zu sehen, dass auch wenn man die anderen Sendschreiben anschaut, also das glaube ich, dass es ja 7 Gemeinden sind, ist ja nicht Zufall. 7 ist ja die Zahl von der Vollkommenheit. Und es ist eigentlich ein Bild dafür, es ist eigentlich die Sendschreiben, sie ja schreiben, auch wenn es an effektive, existierende Gemeinden geschrieben ist worden, letztendlich ein Brief oder sie Briefe von Christus an alle seine Gemeinden zu allen Zeiten. Also ist der historische Hintergrund eigentlich sowieso nur begrenzt relevant für das zu erklären. Sonst könnte man sagen, ja, das geht uns eh nichts an, oder? Wir leben ja nicht in Pergamon und ob sie dort zu uns Tempo hatten oder nicht, was ist das? Hat da gar nichts mit uns zu tun. Also, ihr merkt, das Äußerliche ist gar nicht das, was uns hier weiterbringt. Und das Zweite ist auch noch zu sehen, in allen Sendschreiben geht es eigentlich nie um einen Ort, wo jetzt die Gemeinde drinnen wohnen. Es wird nicht die Umgebung beschrieben, es wird nicht die Kultur von dieser Stadt oder von diesem Ort beschrieben, sondern es ist immer die Gemeinde, die beschrieben wird. Es ist immer der Leib von Christus, wo wie durchleuchtet wird, kommt es ihm fast vor. Wie Christus, der die Gemeinde anschaut und wie ihn ein Scan macht und sagt, schaut, so seht ihr in meinen Augen aus. Oder? Das sehe ich, wenn ich euch anschaue. Ich sehe deine Werke, ich sehe deinen Glauben, ich sehe deine Beharrlichkeit, ich sehe dein Leiden für mich. Und das Wertschätzen noch von dem Schatz, den Christus in allen diesen Gemeinden übrigens sieht. Und dann kommt aber auch fast in allen Gemeinden eben auch die Punkte führen, die nicht so... Es ist dann manchmal noch so ganz schmeichelhaft gesagt, ich habe ein kleines wider dich. Und dann kommt etwas, muss ich sagen, ja, so klein ist es jetzt auch doch nicht. Wenn dann am Schluss heisst, wenn du nicht Buße tust, dann komme ich und werde die Leuchter wegstoßen und so weiter. Also die Sachen, die nachher Christus so kritisiert, wo er auch den Finger auf einen Wundpunkt legt, die kommen auch an allen Orten. Fast an allen Orten. Es ist eine Gemeinde, die keine Kritik hat, aber das ist jetzt nicht das Thema. Also hier, auch in der Gemeinde von Pergamon, kommen nachher die Sachen auf einen Punkt, die hier nicht gut sind. Jetzt haben wir das Geheimnis von dem Thron von Satan immer noch nicht gelüftet. Wenn man dann im griechischen Text liest, fällt einem etwas auf. Vers 13, ich weiß, wo du wohnst. Da, wo der Thron des Satans steht. Ich weiß, wo du wohnst. Dort ist der Begriff Katoikein. Der griechische Begriff verwendet. Wohnen, das heisst, ich habe dort Wohnsitz, ich habe dort Bürgertum, ich gehöre dort her, heisst das eigentlich. Und das ist jetzt interessant, dass nämlich die Bibel von den Christen diesen Begriff gar nie braucht. Die Bibel braucht eher das Gegenteil. Normal heisst es Paroikein, also das heisst, ihr seid hat nicht Bürgerrecht auf dieser Welt. Gott tut uns nie mit der Welt assoziieren, identifizieren, sondern er sagt immer das Gegenteil. Im 1. Petrusbrief ist es so eingeleitet, da tut der Petrus die Leute als Fremdlingen und Gäste bezeichnen. Im Hebräerbrief ist es so, das lesen wir schnell, Hebräer 11, Vers 13. Im Glauben sind diese alle gestorben, ohne die Verheißungen erlangt zu haben. Nur von Ferne haben sie sie gesehen, sie grüßt und bekannt. Sie gegrüßt und bekannt, Gäste und Fremdlinge auf Erden zu sein. Genau. Und auch Epheser 2, Vers 19, habe ich da auch noch aufgeschrieben, ja, genau, Epheser 2, Vers 19. Ihr seid also nicht mehr Fremde ohne Bürgerrecht. Ihr seid vielmehr Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes, aufgebaut auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Der Schlussstein ist Christus Jesus selbst. Also hier wird noch einmal klar betont, das Bürgerrecht, das Wohnen, wird von den Christen eigentlich immer ganz klar in den Himmel gezügelt, sozusagen. Und zwar jetzt schon, hier schon. Das ist nicht irgendetwas, das später, wenn wir dann mal gestorben sind. Sondern er sagt, jetzt schon seid ihr Bürger vom Himmel. Ihr habt Bürgerrecht bekommen im Himmel. Und das Irdische hier, das spielt eigentlich gar nicht mehr so eine Rolle. Da seid ihr wie Fremdlinge. Da seid ihr wie Gäste. Und als das sollt ihr euch auch empfinden. Also, wenn es jetzt hier heisst, das Wohnen, da müssen wir wieder zurückgehen, wo du wohnst, da, wo der Thron des Satans steht. Wenn es um das Wohnen geht, mit dem Begriff, der da drinnen verwendet ist, dann geht es eben um die Gemeinde. Und jetzt merken wir das langsam, es gibt nämlich auch noch andere Stellen in der Offenbarung, wo es darum geht, dass Satan einen Thron in der Gemeinde hat. Es ist ja eine Beschreibung vor Gemeinde. Es ist ein Spiegelbild vor Gemeinde. Und nachher, wenn wir weiterlesen, wird es noch klarer, du hältst an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch nicht in den Tagen des Antipas, meines treuen Zeugen, der bei euch getötet worden ist, da, wo der Satan wohnt. Also da kommt es noch einmal. Und dort heißt ganz klar, der bei euch. Seht ihr das? Der bei euch getötet worden ist, da, wo der Satan wohnt. Wie das genau passiert ist, warum das der Antipas gestorben ist, an was oder wie oder wer der getötet hat, das weiss man effektiv nicht. Da habe ich lange nachher geforscht. Das ist historisch nicht belegt. Es gibt gewisse, sagt man dem, so, nicht Fabeln. Legende, genau, aber das ist nicht, ist auch scheinbar auch nicht wirklich relevant. Und wenn man jetzt den Begriff Thron auch noch anschaut, ein Thron ist ja ein Ort, wo Regierung, wo Autorität davon ausgeht. Also offensichtlich muss in dieser Gemeinde in Pergamon ein Ort gewesen sein, wo eine Autorität ausgeht, die nicht von Gott war. Und die Autorität hat auf irgendeine Art den Antipas gekillt. Wo wir nicht genau wissen, warum und wie. Und jetzt ist es interessant, der Antipas, wer ist jetzt das? Der Name Antipas, das heisst übersetzt, heisst das das Ebenbild des Vaters. Das ist eine Kurzform von Antipater. Pater heisst Vater. Und Anti heisst nicht nur gegen, das ist eine Silbe, die mehrere Bedeutungen hat, sondern Anti ist eben auch das Gegenüber, das Entsprechende oder eben das Abbild, das Ebenbild vom Vater. Und es ist nachher auch klar, wie er beschrieben wird, an den Tagen des Antipas meines treuen Zeugen. Also Jesus bezeichnet den Antipas als mein treu Zeuge. Und wer ist der treue Zeuge? Ja, Jesus selber beschreibt sich als der treue Zeuge, auch in der Offenbarung. Offenbarung 1, Vers 5 lesen wir, dass Christus über sich selber sagt und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus dem Toten, dem Herrscher über die Könige der Erde. Und wir haben dann auch noch die Wiederholung in Offenbarung 3, Vers 14, wo nachher der treue Zeuge auch nochmal erwähnt wird, wo Christus selber ist. Also jetzt haben wir hier einen Antipas, dem sein Name bedeutet, eben Bild vom Vater. Und das ist ein treuer Zeuge. Der ist wie Christus. Merken wir etwas? Also wenn wir so ein bisschen die ganze Thematik Sohnschaft, Vaterschaft haben wir so in den letzten Predigten beleuchtet. Wenn man jetzt das da anschaut, das hat mich sehr interessant gedacht. Was stellt der Antipas dar? Ja. Natürlich, der Sohn. Christus ist der Sohn von Gott. Und der Sohn ist das Abbild vom Vater. Und hier haben wir einen, der das offensichtlich für das, genau für das hergestanden ist. Sein Name bedeutet das, das Ebenbild vom Vater. Und Christus bezeugt von ihm, er ist der treue Zeuge. Das heisst, er ist wie ich. Er ist wie der Sohn. Und nur der Sohn kann der Vater abbilden. Das ist das, was wir herausgefunden haben, oder? Nur der Sohn kann der Vater repräsentieren. Das ist so, wie Gott ja die ganze Schöpfung, die ganze Menschheit gedacht hätte. Dass wir Menschen Söhne sind, die den Vater repräsentieren. Ebenbilder, Abbilder von dem Vater sind. Ihn sichtbar machen. Also der Antipas war genau so einer gewesen, der ein Reifen, der in die Sohnschaft hineingreift ist. Ein reifer Christ. Ein treuer Zeuge. Wo der Vater dieser Gemeinde vorstellt. Wo der Vater im Himmel dieser Gemeinde repräsentiert. In einer Reife. So, dass Christus kann sagen, der ist wie ich. Der ist ganz wie der Sohn. Und nur der Sohn kann der Vater repräsentieren. Und hier ist also die Vaterschaft im Grunde genommen gekillt worden. Hier ist der Repräsentant gekillt worden. Der Sohn gekillt worden. Und es war ein anderer Einfluss da gewesen. Es war ein anderer Thron da gewesen. Wo einen satanischen Einfluss hatte. Man darf sich das nicht, wenn man so liest, Thron des Satans, aber man hat das Gefühl, wow, da hat der Teufel das Reich von der Finsternis und mit allen dämonischen Mächten und jetzt hat er seinen Thron da und regiert mit seinen schwarzen dämonischen Gestalten und tut von dort aus die ganze Welt tyrannisieren. Oder das hat man, manchmal hat man so ein bisschen die Vorstellung, wenn man so ein bisschen da die Filme schaut. Wie heissen sie da? Nein, nicht Herr der Ringe oder so. Oder? Also das Zeug so. Aber interessanterweise, wenn Christus von Satan redet, geht es gar nicht um das. Christus nimmt den Begriff Satan noch relativ locker ins Maul, wenn er das einmal schaut. Das sagt Petrus. Wo er ihm nur sagt, oh nein, das passiert dir ja nicht. wo er ihm erzählt, ich werde in Jerusalem sterben. Sagt er zu ihm, du Satan, geh hinter mir. Ups. Schon ist Satan ihr Gemeinde, weil der Petrus irgendein menschliches Wunschbild geäussert hat, wird schon als Satan identifiziert von Christus. Merkt ihr das? Also, es hat nichts zu tun mit irgendwelchen üblen Gestalten und es ist etwas, was einfach da ist, was nicht hergehört. In Hananias und Sapphira, die in Apostelgeschichte 5, wo die Leute, die das Geld gegeben, ihre Acher verkauft haben, das Geld der Gemeinde gegeben und gesagt haben, das ist alles, was wir haben bekommen für das Geld. Und der Petrus sagt ihnen, wieso habt ihr es zugelassen, dass Satan euer Herz verführt. Satan ist plötzlich in der Gemeinde aktiv, merkt ihr das? Ihr Gemeinde ist irgendetwas drinnen, das nicht reingehört. Und es wird augenblicklich von Christus eliminiert, hier in diesem Fall relativ brutal. Bei Hananias und Sapphira, die sind beide auf der Stelle gestorben, weil sie Satan ihres Herzens gelassen. Also so wird Satan gebraucht. Wir haben Satan übrigens auch noch in den anderen Sendungen geschrieben, in dem vorher und in dem nachher. Muss ich jetzt schnell schauen, wo das ist. Ah, hier geht oben dran ist es ja, also im Offenbarung 2, Vers 9. Das ist das Sendschreiben von Smyrna. Da kommt der auch vor. Ich kenne deine Not und deine Armut und doch bist du reich und ich weiß, wie du verwünscht wirst von Seiten derer, die sagen, sie seien Juden und es nicht sind, sondern eine Synagoge des Satans. Also hier, die Synagoge der Juden wird als Satanstempel beschrieben fast. Also, wobei auch hier muss man sagen, ja, wenn die einfach irgendwo noch ihre Synagoge haben, das kann nicht das Problem sein. Das Problem ist, dass das Juden sind, die in die Gemeinde kommen und das ganze gesetzliche Zeug wieder bringen wollen. Und das ist das, was nachher Unordnung in die Gemeinde hineinbringt. Also irgendwie, es muss um etwas so gehen. Und wenn wir dann weiterlesen, werden wir merken, dass noch mehr Offenbarung kommt und sich noch mehr von dem wird bestätigen. Jetzt kommen die Kritikpunkte. Du duldest bei dir, die sich an die Lehre des Bileam halten, der lehrte den Balak, den Israeliten, einen Stolperstein in den Weg zu legen. Jetzt, wer ist Bileam und wer ist Balak? Wer kennt das Alte Testament? Kennt ihr den? Der Bileam. Also er eigentlich nicht. Darum werden ja beide erwähnt, der Balak und der Bileam. Was sind das für zwei Gestalten? Ja, genau. Der Balak ist der König. Und von welchem Land? Weiss es gerade jemand? Von den Moabiter, ganz genau. Das ist der König von den Moabiter, der Balak. Und der Bileam ist wer? Ja, aber eigentlich nicht ein Prophet. Er gehört nämlich nicht zum Volk von Gott. Er ist ein Seher, das hat man dem gesagt. Also schon etwas wie ein Prophet, aber eigentlich nicht einer, der für Gott arbeitet, wenn man so will. Also einer, der sehr bekannt ist gewesen, aber das ist ja so eine esoterische Persönlichkeit, so ein Geistheiler, so ein Mike Shiva, oder, wo man anruft und dann sagt er dir, was da wird sein. Jemand, der die Zukunft voraussagen kann, wo man weiss, wenn der Flüche ausspricht oder wenn der Segen ausspricht, dann hat das Wirkung. Also so eine prophetische Gestalt, aber eben nicht ein Prophet von Gott, nicht einer, wo Gott kann brauchen. Ja, genau, könnte man sagen. Er hat zwar Fähigkeiten, geistliche Fähigkeiten, aber die sind nicht wirklich unter der Herrschaft von Gott. Das ist ein bisschen das Ding beim Bileam. Wir schauen schnell noch die Begriffe von diesen Namen anschauen. Bileam heisst Fremder, nicht zum Volk gehörend oder einer, der die Leute verwirrt. Bileam. Es gibt andere Übersetzungen, die sagen, Bileam ist so wie ein vielleicht etwas, das unsicher macht. So jemand, der unsicher ist, Unsicherheiten verbreitet. Das bedeutet der Name Bileam, der Name Balak, der bedeutet leer. Oder Verschwender, Verwüster, Zerstörer, Verheerer. Also jemand, der etwas eben nachher leer zurücklässt, kaputt macht, zerstört, ist der Name Balak. Also die zwei kommen vor hier. Und etwas von dem Einfluss von denen scheint hier in der Gemeinde zu sein. Jetzt muss man, dass man versteht, was das für ein Einfluss ist, müssen wir ein bisschen anschauen, die Geschichte aus dem 4. Mosebuch. Wir können es jetzt nicht lesen, weil das sind etwa 2 oder 3 Kapitel. Die dürft ihr gerne daheim lesen. Es ist ganz eine spannende Geschichte. Wie der Balak, der moabitische König, der Bileam beauftragt, er soll kommen und das Volk Israel verfluchen. Die Geschichte ist die, die Israeliten sind aus der Wüste gezogen und wehen jetzt in das verheißene Land. Und für das sie von der Wüste zu dem verheißenen Land kommen, müssen sie durch das Gebiet der Moabiter durchziehen. Und sie fragen ganz lieb und ganz nett, würdet ihr uns echt freundlicherweise durchlassen hier? Wir zahlen noch alles, wir machen nichts, wir laufen nur auf der Strasse. Aber der König von Moab, der Balak, der hat eine Heidenangst vor diesen Israeliten. Und also die Israeliten müssen übrigens nicht nur durch Moab laufen, sie müssen auch noch durch das Gebiet der Ammoniter laufen und durch das Gebiet der Edomiter. Also das sind 3 Völker, die sie wieder durch müssen, bis sie überhaupt an die Grenzen vom verheißenen Land kommen. Und es ist auch interessant, wenn man die Bedeutung von diesen Namen von diesen drei Völker anschaut, und dann sehen wir auch, was für Mächte da dahinter stehen. Der Moab ist geboren worden von den Töchtern vom Lot. Der Lot ist der Neffe von Abraham gsi. Der hat 2 Töchter gehabt. Und die sind dann aus Sodom und Gomorra geflohen und sind nachher ins Bergland gewohnt, weil Gott die Stadt zerstört hat. Und dort haben sie keine Männer gefunden für die 2 Töchter. Und was haben sie gemacht, die 2 Töchter? Ja, die haben ihn besoffen gemacht, der Vater, haben ihn abgefüllt. Und dann haben sie mit ihrem Vater geschlafen. Das ist also Inzucht oder Inzest oder wie man dem immer sagt, was sie da betrieben haben. Die sind schwanger geworden von ihrem eigenen Vater. Und beide haben das gemacht. Und beide haben einen Sohn bekommen. Der eine war der Moab und der andere war der Ben-Amin. Und der, ja, wir lesen das schnell, das ist 1. Mose 19, 37 und 38. So gaben sie ihrem Vater auch in jener Nacht Wein zu trinken, dann stand die Jüngere auf und legte sich zu ihm, und er merkte weder, wie sie sich hinlegte, noch wie sie aufstand. So wurden die beiden Töchter Lot schwanger von ihrem Vater. Und die Ältere gebar einen Sohn und nannte ihn Moab. Er ist der Stammvater von Moab bis auf den heutigen Tag. Und auch die Jüngere gebar einen Sohn und nannte ihn Ben-Ami. Er ist der Stammvater der Ammoniter bis auf den heutigen Tag. Also sehen wir jetzt, wo die beiden Völker herkommen. Also das ist schon mal grundsätzlich, wie die überhaupt entstanden sind. Ist schon Unzucht, ist Unreinheit, ist etwas drinnen, was nicht sauber ist. Und das Zweite, was auffällig ist, wenn man jetzt die Namen anschaut, Moab und Ben-Ami, das bedeutet ja auch etwas. Das ist immer so spannend. Die hebräischen Namen bedeuten auch etwas. Moab bedeutet also die Vorsilbe Mo ist schwer zu deuten, ist gar nicht ein richtiges Wort. Ab kommt wieder von Vater, ab. Und Moab heisst eigentlich, so ungefähr kann man sagen, wer ist die Vater? Oder Vater, Fragezeichen. Wozu einen Vater, könnte man sagen, ist der Name Moab. Also Vater brauchen wir doch nicht. Die Söhne haben eigentlich, das kann man sich fast nicht vorstellen, die beiden Söhne, die haben jetzt einen Vater und einen Grossvater in einem, oder? Also da merkt man, wie das pervers ist, das Ganze. Und die Töchter holen sich einfach den Samen von ihrem Vater. Und es geht ihnen nicht um den Vater, es geht ihnen auch nicht um den Vater von diesen Kindern. Es geht ihnen nur darum, dass sie Nachkommen haben. Und das ist schon etwas von dem Missbrauch, den man da drinnen sieht. Und der Vater ist eigentlich nicht gefragt. Der Samen vom Vater ist zwar gefragt, den nehmen wir, aber er selber interessiert es nicht. Und das ist eine Haltung, die man da drinnen sieht, oder? Eine vaterverachtende, vaterlose, eben eine weise Haltung, die da drinnen ist. Die Söhne machen sie ja nachher auch ohne eigenen Vater in dem Sinn auf, weil der Lot lebt ja nachher auch nicht mehr so lange. Und ist ja da irgendwie in dieser Doppelrolle und weiss es nicht einmal, dass das seine Söhne sind. Also da haben wir mal den Hintergrund von dem drinnen. Der Ben Ami, der Stammvater der Ammoniter, das heisst, Ben Ami, Ben ist Sohn und Ami heisst Volk, das ist der Sohn des Volkes. Also er ist eben wie einer, der das Volk, er ist einer, der aus dem Volk kommt. Er definiert sich nicht über seinen Vater, sondern er ist wie ein Sohn von einem Volk, also von einer Menge. Und wenn man jetzt die beiden Bedeutungen anschaut, dann merken wir, es geht auch hier letztendlich um Vaterschaft. Also vorher haben wir gesehen, der Antipas, der Repräsentant vom Vater ist, der vermutlich auch der geistliche Vater von der Gemeinde war, der die Funktion von dem geistlichen Vater, von dem Ältesten in der Gemeinde hat wahrgenommen, der ist beseitigt worden. Gründe und Umstände wissen wir nicht. Und jetzt kommen hier Geister rein, Sachen rein, wo man spürt, das hat etwas mit Vaterlosigkeit zu tun. Das hat etwas mit Verachtung von Vätern zu tun. Mit sogar Töten von Vätern zu tun. Beim Moab und beim Ben Ami. Und der Moabiterkönig, der jetzt eben den Balak, der Bileam beauftragt, das Volk zu verfluchen. Jetzt, wieso hat eigentlich der Angst vor diesem Volk? Es ist so bedrohlich an so einem Volk, das da 40 Jahre lang durch die Wüste ist, gewandert und... Ja... Die wissen, wer sie sind, die wissen, wer ihr Vater ist. Genau. Ein Volk, das einen Vater hat. Und zwar nicht irgendein Vater, sondern der Vater im Himmel hat. Und jetzt kommen da Völker, die keinen Vater haben, merkt ihr das, die das gar nicht kennen, die das verachten. Aus irgendeiner Inzucht aus, aus einer Perversion aus, überhaupt entstanden sind, wo Vaterschaft nicht kennen, wo das Verachten ablehnen, wo Volksherrschaft gilt. Ich bin ein Sohn vom Volk. Was das Volk sagt, das ist wesentlich, oder? Das ist das, was hier drinnen ist. Wir sehen es dann auch noch bei den Nikolaiten. Also das sind die Mächte, die jetzt hier kommen. Und interessant ist ja jetzt, was ist jetzt das Geheimnis von Israel? Ich lese aus 4. Buch Mose, Kapitel 1, Vers 1. Und der Herr sprach zu Mose in der Wüste Sinai im Zelt der Begegnung am 1. des 2. Monats im 2. Jahr nach ihrem Auszug aus dem Land Ägypten. Also 2 Jahre nachdem, dass sie aus Ägypten auszogen, sie zählt die ganze Gemeinde der Israeliten nach ihren Sippen, nach ihren Familien, Name für Name alle, Männer Kopf für Kopf, die 20 Jahre sind oder älter, alle Wehrfähigen in Israel sollt ihr mustern. Und wir können jetzt da noch weiterlesen. Es geht also darum, 2 Jahre lang, also 2 Jahre nachdem das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist, ist es gezählt worden und ist es geordnet worden, und zwar nach Familie, Sippe, Stämme. Das ist eine Ordnung, die hier hergestellt wird. Und nachher hat es eine Ordnung gegeben, wie sich die Stämme um die Stiftshütten, um das Heiligtum herum haben müssen anordnen. Und es war ganz klar, welcher Stamm, drei Stämme im Westen, drei Stämme im Osten, drei Stämme im Süden, ich weiss jetzt nicht auswendig, sondern es war ganz klar beschrieben gewesen, wie sich die Stämme um das Heiligtum herum sollen anordnen, wenn sie lagern, mit ihren Feldzeichen. Nachher jeder Stamm wieder geordnet in ihren Sippen und jede Sippe wieder geordnet in ihren Familien. Spürt ihr das? Das ist die Ordnung von Gott. Familie. Sippe. Stamm. Und Gott ist mitten drin in diesem Heiligtum, der Vater, wo sein Volk so ordnet. Das hat etwas mit Ordnung zu tun hier. Und wenn wir jetzt schnell noch in die Geschichte von Bileam zurückgehen, wo der Bileam sollte ja eben das Volk verfluchen. Und er kann nachher nicht. Er nimmt drei Anläufe und Gott tut ihm dort so widerstehen, dass er es einfach nicht kann. Er kann das Volk nicht verfluchen. Er segnet es nachher jedes Mal. Und der Balak, der ist fast in die Weiss geschrieben und sagt, jetzt habe ich dir Geld gegeben und dir gesagt, du sollst das Volk verfluchen. Und was machst du? Du segnest es. Ist eigentlich los mit dir? Wenn du es schon nicht verfluchst, dann segne es doch wenigstens nicht noch, sagt er am Schluss noch. Und er führt ihn immer wieder an einen anderen Ort, dreimal, wo er auf das Volk herabschauen kann. Und er leset einmal, jetzt im 4. Mose 22. Ist das jetzt die richtige Stelle? Vers 1 bis 7, muss ich schnell schauen. Nein, das ist da, wo die ganze Geschichte von Balak und von Bileam beschrieben ist, wie er ihn hat beauftragt, das Volk zu verfluchen. Jetzt ist schnell schauen, ob wir das haben. 4. Mose. 24, 5 müsste das sein. Ah ja, genau, das ist es da. Bileam aber sah, dass es dem Herrn gefiel, Israel zu segnen. So ging er nicht wie zuvor, um Zeichen zu finden, sondern wandte sein Gesicht der Wüste zu und Bileam erhob seine Augen und sah Israel lagern, Stamm um Stamm. Da kam der Geist Gottes auf ihn und er begann seinen Spruch und sprach, Spruch Bileams des Sohns von Beor, Spruch des Mannes mit offenem Auge, Spruch dessen, der Gottes Worte hört, der die Offenbarung Schadaias schaut, hingesunken und mit enthüllten Augen, wie schön sind deine Zelte, Jakob, deine Wohnungen, Israel. Wie Bachtäler ziehen sie sich hin, wie Gärten aus Strom, wie Aloebäume, die der Herr gepflanzt hat, wie Zedern am Wasser und so weiter. Dann merkt ihr etwas, wir sind beeindruckt. Die Zelt, Stamm für Stamm. Zelt für Stau, Sippen für sie, wie die gelagert sind da in dieser, die Ordnung. Und jeder Familie ein Vater, jeder Sippen, ein Sippenober, Sippenältest, jedem Stamm, Stammesältest, ja, da merkt ihr die Ordnung, die da drinnen ist. Und vor dem haben die eine Heidenangst, oder? Ein Volk, das so geordnet ist, ein Volk, das in dieser Ordnung ist und Gott als Vater hat, boah, dann kannst du machen, was du willst. Von denen zittern die haben gar keine Krieger. Die haben gar keine Panzer. Das sind einfach Familien. Spürt ihr vor was, dass der Feind Angst hat? Das geht, hier ist ein geistliches Bild. Wir müssen jetzt nicht zu fest in dem Irdischen. Vor was hat der Feind Angst? Vor was zittert der? Der zittert vor dieser Ordnung, der hat Angst davor, wenn hier gesunde Familien sind, wenn gesunde Vaterschaft und gesunde Sohnschaft aufsteht. Und wenn Gott als der Vater über dem Ganzen noch regieren kann, vor dem hat der Teufel doch Angst. Und das muss er doch irgendwie killen und eliminieren, weil er genau weiss, wenn das wieder kommt, wenn diese Ordnung wieder hergestellt ist, wenn Gott sich durch seine Söhne, durch sein Volk in dieser Ordnung kann repräsentieren kann, dann kommt die Herrlichkeit von Gott. Dann wird Gott selber sichtbar, dann wird seine Macht sichtbar und dann kann ich einpacken. Dann kann ich mit meinen Verführungen und mit meinen Flüchen und all dem Zeug kann ich einpacken. Ich habe keine Macht mehr, ich verliere meinen Einflussbereich. Und darum probiert Satan einen Thron in der Gemeinde zu behalten, wo er den Einfluss irgendwo noch geltend machen kann. Und ich glaube, es ist effektiv der Challenge, den wir hier haben, in dieser Gemeinde in Pergamon. Der geistliche Vater ist eliminiert worden, der Repräsentant von Gott. Und jetzt kommen Mächte rein, Vater, die für Vaterlosigkeit, die für Perversion stehen, die für Waisenmentalität stehen, die dafür stehen, für Volksregierung stehen. Oder? Wir brauchen doch gar keinen Vater. Für was brauchen wir einen Vater? Vater, wo? Können doch selber. Hey Leute, seid doch alle mündige Christen. Seid doch ein priesterliches Volk. Können doch selber. Und der nächste Ding bestätigt es nachher gerade die Nikolaiten. Das ist übrigens so interessant. Die kommen nur da vor und noch in diesem Sendschreiben vorher. Und zwei vorher kommen die beiden vor, wie beiden Orten wird es kritisiert, dass man die Lehre von den Nikolaiten irgendwo reinlässt, aber es ist nie erklärt. Was das ist und wer das ist und was die genau für eine Lehre haben, bei den Forschungen stößt man nur auf Spekulationen. Aber auch hier haben wir den Namen. Das bedeutet Nikolaos. Laos heisst Volk. Und Niko heisst regieren. Oder der mit dem Volk regiert oder mit dem Volk siegt. Es geht hier also um eine Volksregierung. Und da haben wir jetzt noch gerade einmal das drin, wo wir beim Ben-Amin noch hatten. Der kommt zwar hier Offenbarung nicht vor, die Ammoniter, aber der Israel hat mit denen noch zu dealen gehabt. Also wir sehen, wenn das Volk in sein verheissenes Land will, muss es die drei Mächte konfrontieren und überwinden. Die drei Stämme, Moab, Ammon und Edom, das war dann noch das dritte. Edom ist eine Bezeichnung vom Esau, das sind Nachkommen vom Esau, das sind Edomiter. Und der Esau ist der, der das Erstgeburtsrecht eigentlich missachtet, verachtet hat, nicht wertgeschätzt hat, ihm egal war, Hauptsache er hat seine Suppe. Und das verkauft hat, preisgegeben hat. Also jemand, der etwas von den göttlichen Ordnungen, Erstgeburt, Erstlingsfrucht, nicht achtet. Zweit ist einer, der Vaterschaft verachtet, der Moab und der Amin, Ben-Amin, einer, der Volksherrschaft bringt. Das sind die Mächte, wo das Volk hat müssen überwinden. Man muss das sehen, das ist jetzt nicht einfach historisch dann einfach so gewesen, sondern das ist heute immer noch genau gleich. Oder wir als Gemeinde, wenn wir in unser verheissenes Land wollen, wir müssen auch diese Mächte überwinden. Da, wo Erstlingsfrucht, Erstgeburt verachtet wird, wo Vaterschaft verachtet wird, wo Volksherrschaft verherrlicht wird. Das sind die Mächte, die wir damit konfrontiert sind. Und das sind die Mächte, die hier die Gemeinde in Pergamon damit konfrontiert ist. Und darum nachher der Ruf von Christus, kehrt um. Tut Buße. Sonst komme ich bald zu dir und werde Krieg führen. Mit dem Schwert von meinem Mund, da kommt das Schwert wieder, das eben trennt, wo das offenbar macht. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden, da kommt es jetzt wieder, es ist zwar eine Gemeinde, aber wir merken, das, was hier geschrieben ist, das ist eben für alle Gemeinden, das ist jetzt Mehrzahlform relevant. Wer den Sieg erringt, dem werde ich von dem verborgenen Mann noch geben und einen weißen Stein werde ich ihm geben und auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt, außer der, der ihn empfängt. Das ist die Verheißung von dem verborgenen Manna, von dieser übernatürlichen Versorgung, von dem Wissen, ich bin versorgt vom Himmel her. Und ein weisser Stein, das ist ein Bild von Vergebung, vom Grein gewaschen sein, ein neuer Name, eine neue Identität. Wissen, ich bin so ein Sohn von dem Vater im Himmel. Das Interessante ist übrigens so, wenn man jetzt das gesamte Sendschreiben nochmal anschaut, dass ja Jesus sagt, ihr seid trotzdem, dass man den Antipas gekillt hat, und trotzdem, dass da der Einfluss von Biliam und Balak und der Nikolaiten, da seid ihr treu geblieben. Habt ihr das gemerkt? Oder das ist ja noch so ein bisschen das Spezielle. Es ist ja nicht, dass der Glaube durch die Mächte, die da sind, grundsätzlich irgendwo abhanden wäre gekommen, dass das Vertrauen zu Gott grundsätzlich abhanden wäre gekommen. Das sind Leute, die immer noch an Gott glauben, die ihm nachfolgen, die ihm dienen, die beten, die eine Beziehung haben. Aber es sind Sachen hineingekommen, die nicht in die Gemeinde hineingehören, die etwas von der Ordnung von Gott verachten oder deinstallieren und Mächte hineinkommen, die andere Schwerpunkte setzen als die, die Gott möchte setzen. Und wenn wir nochmal zum Antipas zurückgehen, das Ebenbild des Vaters, der Repräsentant vom Vater, und das ist mir auch sehr wichtig, das nochmal zu sagen. Der Antipas ist nicht der Vater, sondern er ist nur der Repräsentant vom Vater. Wir alle zusammen sind Söhne und Töchter von Gott. Oder? Und nicht vom geistlichen Vater hier. Wir haben in der Lebensschule letztes Mal die Dreiecke gezeichnet, gell, Aline, weißt du noch? Da die, dass wir, die sind da noch drauf. Die da, hä? Mal schauen, ob es noch besser ist. Das, hä? Das Ebenbild von Gott, dass wir, unser Geist mit dem Geist von Gott verbunden ist und durch das, dass unser Geist nachher regiert, unsere Seele und unser Körper in den Fluss, in den Segensstrom vom himmlischen Vater hineingestellt ist. Und wenn ihr das Bild jetzt anschaut, jetzt sagt mir mal, wo passt jetzt da der geistliche Vater rein? Wo bauen wir jetzt den ein da? Das ist einfach, das bist du unten nachher und oben, das ist Gott. Einverstanden? Wo ist jetzt der Platz und Position vom geistlichen Vater da? Ja, natürlich, der ist nebendran. Und wo ist er ganz sicher nicht? Ja, es ist wichtig, also es gibt keine Mittler zwischen Gott und dir auf der Erde. Gott ist dein Vater, ihr seid Söhne und Töchter von ihm. Auch wenn wir auf der menschlichen Ebene geistliche Väter haben und geistliche Mütter haben und jüngerschaftliche Beziehungen haben, aber die sind, wie es Katrin ganz richtig gesagt hat, die stehen da nebendran. Oder die helfen dir da, deinen seelischen Augen ein bisschen zu erkennen, rauszuziehen dort, wo sie sollten zu sein, und helfen dir deinen geistlichen Augen aufzu, dass du siehst, zu welcher Herrlichkeit du berufen bist. Die sind nicht zwischen ihnen und die sind auch nicht ob dir. Aber wenn du sie ehrst, wenn sie dir helfen, wenn sie dir das bringen, was dir die Beziehung bringt, dann ist das eben auch wieder göttliche Ordnung und das ist das Richtige. Aber nicht auf eine falsche Art. Es geht hier nicht um einen Menschenkult oder so irgendetwas. Das wäre völlig falsch. Das ist mir noch wichtig gewesen. Mit dem Begriff Antipas, das Ebenbild des Vaters, der Repräsentant vom Vater. Amen. Ja, Vater, und ich danke dir, dass wir als Gemeinde dürfen unterwegs sein mit dir als dem Vater. Danke, dass du uns auch durch all die inneren und äußeren Konflikte durchführst. Und da, wo die Macht, wo wir mit denen konfrontiert sind, wo Vaterschaft verachtet, wo Waisenmentalität, Volksherrschaft etablieren will, zum Standard machen, dass du uns hilfst, diese Mächte zu überwinden, und sie nicht zu tolerieren. Und hier in der Gemeinde auch nicht einen Thron, nicht eine Autorität, nicht einen Anspruch zu geben, etwas können, zu bewirken. Danke, hast du uns schon Gnade geschenkt, dass solche Thron noch haben können, beseitigt werden. Und wir sehnen uns nach nichts anderem, als dass wir das Volk sein können, wie du dir das wünschst. So wie wir es vorher gelesen haben, wie das Volk Israel, das da lagert, um dein Heiligtum herum, geordnet nach Familie, nach Sippen, nach Stämmen und ein Schrecken ist für die unsichtbare Welt, ein Schrecken ist für die Mächte vor Finsternis, wo sie Angst haben, weil sie merken, da kommt etwas, das unsere Identität, in unserem Selbstverständnis bedroht, komplett in Frage stellt und herausfordert und wird überwinden. Und ich danke dir, dass deine Macht, Vater, grösser ist als all die weltlichen Mächte. Und dass wir mehr als Überwinder sind durch dich. Danke, dass du immer mehr in unseren Herzen die Sohnschaft musst vorbringen, die Identität, dass wir angenommen sind von dir, geliebt sind von dir, wertgeschätzt sind von dir. Danke, dürfen wir äußerlich die Ordnung aufrichten, dass Menschen da sind, die ein Mandat haben, können reifer im Glauben herzustehen, geistliche Vaterschaft wahrzunehmen, ältere Geschwister zu sein, Verwalter zu sein, von deinen Schätzen, Vater im Himmel. Und dass wir das so als das können ehren, ohne dass wir hier in eine falsche Abhängigkeit oder Menschenhörigkeit hineinkommen. Du bist unser Vater, du bist unser Gott und wir reden dich von Herzen gern. Danke, dass du dein Wort ausgeteilt hast und ich glaube und ich bete, dass es Frucht bringt in jedem einzelnen Herz. Amen.
Vielleicht kannst du schnell vorkommen, Adi, dass ich schnell etwas noch zeigen kann. Also, Gott ist der Vater und er gibt dem Andreas, ich habe jetzt kein Brot, aber das wäre jetzt das Brot, oder? Er kann selber davon essen, er kann es Adi geben. Also, wer beten wir jetzt an? Oder von wem essen wir jetzt? Also, das ist Christus selber am Schluss. Aber essen wir jetzt von Seele oder von etwas, von einem geistlichen Vater? Sind wir von dem abhängig oder sind wir vom Vater abhängig? Wenn wir unserer Tochter sagen, geh das Brot aus dem Schaft holen und bring es auf den Tisch, dann heisst das dann nicht, ja, dass sie der Vater oder die Mutter muss ersetzen. Oder wenn sie anfängt, das Gleiche anfangen zu leben, was wir ihr lehren, dann kann sie genauso in dem Segen sein und du kannst genauso das auch wieder jemand anderem weitergeben. Ja, mach's mal. Also der Vater, wenn wir nachher den, der uns etwas bringt, dem dankbar sind und das achten. Wenn wir ihn achten, wenn wir ihn achten, dann ist das nicht eine Menschenverehrung im Sinn von ihn zu erheben und einen Götz draus zu machen, sondern einfach dankbar zu sein, wie ein Kind, das am Pfad, wo nicht sagt, ja, nein, ich brauche nicht so viel, oder, du musst nicht so mit mir, das kommt mir zu nahe, oder so, sondern wir können wirklich das empfangen, weil es ist ja vom Vater gekommen. Ist einfach nur ein Bild, um noch mitzugeben. Und wenn der Fluss und alles, wo Gott wirkt und die Ordnung in das Leben hineinkommt, dann kann sich das multiplizieren. Und wenn wir wie misstrauisch sind und nicht können vertrauen, oder wenn wir sagen, nur so viel, oder kommen nicht zu nahe, ich will nicht zu viel mit dir zusammen sein, ich kann selber zu Gott hören. Es ist wie ein Geheimnis. Wenn wir auch miteinander zusammen sind, auch wenn wir vielleicht manchmal nicht immer hochgeistlich sind, aber unsere Kinder bekommen Sachen von uns ab. Die sehen uns, die bekommen Sachen von uns ab, die wir empfangen haben. Aber wir sind wegen dem nicht perfekt. Du bist nicht perfekt, musst auch nicht. Aber das, was wir bekommen, das zu sehen, auch die Gnade, die in dem ist, wo mir dient, das setzt frei. Das wird auch freisetzen, dass noch mehr fließt. Wenn du dich an ihm zuwenden, jetzt im Bild gesprochen, und das nimmst, dann setzt das frei. Und wenn wir denken, ja, jeder tut für sich selber, dann kann auch nicht die Gemeinschaft näher freigesetzt werden. Es kann auch nicht die Beziehungen in eine Dimension kommen, die nicht nur menschlich gut zueinander sein ist, sondern eben viel mehr. Und wenn jeder für sich ist, wir können schon sagen, wir haben einander gern und so. Aber die Fähigkeit zu empfangen, die Fähigkeit, Gnade und das, was von Gott kommt, zu nehmen, das nährt und das setzt frei. Dann bist du dann ein Vorbild, ohne dass du irgendwie gross etwas machst. Wenn du dich entspannst und wie ein Kind kannst sein, dann können andere um dich herum auch wieder sich entspannen. Damaris hat vorher erzählt von dem Konzert, wo sie gestern waren, von Iona, und die Leute haben sich entspannt. Und was passiert, wenn wir einfach dürfen sein, wenn wir dürfen empfangen und wenn wir das fliessen durch uns, ist das andere, dann wie merken, hey, wow, der Gott ist gut, wow, dem geht's gut, der ist das ein guter Gott. Oder der hat Weisheit, ja, der ist der Gott Weise, der ist der Vater Weise. Man sagt ja manchmal schon, eben, das und das hast du vom Vater bekommen, oder das und das von der Mutter und so. Das erkennt man ja, dass das von wo es ist gekommen. Und wie soll es dem Reich von Gott nicht so sein? Wir müssen gar nicht so Angst haben, Einhilfe, sondern wir erkennen ja, was von ihm ist gekommen. Und das wird ihn verehren, wenn wir in dieser Ordnung selber sind und uns nicht selber nicht ernehmen. Es wird ihn verherrlichen und es wird... Es ist wie eine Explosion. Es ist wie ein Fluss, den niemand aufhalten kann. Genau.
Es kommt mir gerade das Bild in den Sinn von der Brot- und Fischvermehrung von Jesus, oder? Das ist das, was du das vorhin erzählt hast. Plötzlich hast du etwas zum Verteilen. Aber wenn du nur von dir das gehst, kann verteilen, was du hast. Deine zwei Brötchen und drei Fischchen, oder? Du solltest da 5000 Leute ernähren, vergiss es, oder? Aber gib's Jesus. Und er weiht's am Vater. Und nachher geht er's wieder zurück. Und jetzt plötzlich passiert genau das, was sie gesagt hat. Jetzt ist es wie, jetzt kommt's von Gott her. Jetzt ist es nicht mehr einfach deins. Was sowieso nie nachher lenkt. Sondern du hast das, was du hast, gegeben, geopfert, geweiht. Das geht wieder mit Geben zu tun, hey, merkt ihr's? Es ist geweiht, es kommt jetzt von ihm zurück. Und jetzt plötzlich hat es eine Power, die es vorher nicht hatte. Und in dem, dass du verteilst, haben wir auch gehört am Morgen, in dem, dass du hergehst zu den Leuten, oder? Und fährst auf austeilen, merkst plötzlich, da ist ja etwas. Ich habe ja etwas zu geben, wo ich vorher gar nicht gewusst habe, dass ich etwas zu geben habe. Aber erst im Verteilen multipliziert sich, habt ihr es gemerkt. Amen. Gut.